Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Zukunftsweberei, einem Podcast, wo Christoph Luger und Ingrid Handelbichler unsere Studiogäste interviewen zu ihrer Vision von einer schönen und gesunden Zukunft und wie wir heute schon den Weg dorthin finden können.
Herzlich willkommen, lieber Lorenz Schreier.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Vielleicht magst du dich einfach mal kurz vorstellen.
Ja, wer bin ich? Letztendlich bin ich mein Leben lang auf der Suche gewesen nach dem, der ich eigentlich wirklich bin. Und da gibt es immer zwei Seiten. Die eine ist die äußere Seite und die andere ist die innere Seite. Als kleines Kind bin ich, glaube ich, recht aufgeweckt und fröhlich gewesen, habe auch vielleicht so den einen oder anderen Schmarrn gemacht, zumindest wird es berichtet. Aber es gab auch eine Seite, die in sich gekehrt war, die die Welt nicht verstanden hat. Dann habe ich, auch als ich schon in der Schule war, immer noch mit Puppen gespielt und habe meine eigene Welt gehabt, weil ich die andere Welt nicht so ganz verstanden habe. Also es sind immer so zwei Seiten gewesen. Und als ich größer geworden bin, habe ich dann zwei Berufswünsche gehabt. Das eine war in der Außenwelt, Geld, Reich, Börse, Bank, war ich total begeistert mit. Ich glaube, mit 16 Jahren durfte ich dann das erste Börsenkonto haben und das ganze Zimmer war voll mit Börsencharts. Und dann gab es eine andere Seite, die ich nicht so nach außen gezeigt habe. Das war der Mönch, der Pfarrer, der Spirituelle, der Psychologe, der sich mit der Seele beschäftigt hat. Und habe als Jugendlicher Bücher über Meditation, außersinnliche Wahrnehmung und alle möglichen andere gelesen. Und das waren immer so die zwei Welten, die da waren. Und ja, als ich mit dem Abi fertig war, dann habe ich ein Studium aufgenommen, bin Banker geworden und habe so die eine Seite verdrängt, weil die war so störend im normalen Leben. Und habe dann gut Geld verdient und an der Börse und es war alles schön, aber irgendwas hat gefehlt. Und dann habe ich mich darum gekümmert, dass ich mich selbstständig gemacht habe und irgendwann mal war alles weg. Und dann ist die andere Seite wieder ein bisschen größer geworden, die Suche nach dem persönlichen Glück. Und dann habe ich Waisenkindern in Afrika geholfen und was weiß ich nicht, alle möglichen anderen Geschichten. Aber es war keine Kohle da. Also es waren immer so die zwei Seiten und die haben nie miteinander funktioniert. Wenn man lange mit sich und in sich kämpft, dann kommen irgendwann mal Schicksalsschläge. Und die kamen dann auch. Und einer der größten war vor 5 Jahren massiver Bandscheibenvorfall, wo ich halbseitig gelähmt gewesen bin. Und wieder laufen lernen musste. Und ab dem Moment sind irgendwie die zwei Welten wieder zusammengeflossen. Also das, was nie vereinbar gewesen ist. Also ich habe Kontakte in der Businesswelt gehabt und ich habe Kontakte zu Heilern und Spirituellen gehabt. Aber ich war irgendwie immer dabei, aber ich habe nie dazugehört. Und irgendwie hat sich das integriert und ist ein bisschen mehr ineinander geflossen. Dann habe ich irgendwann die Bank verlassen. Habe eigentlich gedacht, ich mache Finanzierungsvermittlung, das hat aber irgendwie nicht funktioniert und daraus ist dann, da habe ich gemerkt, dass eine Seite gefehlt hat und zwar die Seelenseite hat gefehlt. Ich habe mich um Finanzierung gekümmert. Und wenn du dich um Finanzierung kümmerst, dann fehlt die Seelenseite. Stück für Stück ist eine Firma entstanden, die ich dann Money and Soul genannt habe, also Geld und Seele, wo ich hauptsächlich im Erbschaftsbereich unterwegs gewesen bin, weil im Erbschaftsbereich ist es so, dass oft versucht wird, auf einer materiellen Ebene zwischenmenschliche Probleme oder familiäre Probleme zu lösen. Und das funktioniert nicht. Da ist ein Beratungskonzept entstanden, wie man sozusagen beide Welten anschauen kann, in dem Moment, wo ich merke, es hakt irgendwo und ich schaue beide Welten an, die seelische Ebene und die materielle Ebene.
Okay.
Wenn man beides auf dem Tisch liegen hat, kriegt man plötzlich andere Ideen, wie man die Probleme lösen kann. Weil normalerweise ist es so, dass man irgendwie Gedanken hat, wie man eine Sache lösen kann. Was weiß ich, der eine kriegt das eine Haus, der andere kriegt das andere, aber irgendwo hakt es. Man denkt, wenn jeder das Gleiche kriegt, dann werden die schon nicht streiten, aber man will irgendwie ja nicht, dass die Kinder streiten. Und irgendwie kriegt man das nicht hin, weil man weiß instinktiv, die streiten trotzdem, egal ob der eine das eine Haus kriegt oder nicht. Selbst wenn man sagt, man verkauft alles und man kriegt nur das gleiche Geld, dann gibt es trotzdem Streit. Also liegt es auf einer zwischenmenschlichen Ebene, wo ein Konflikt ist, der nicht wahrgenommen wird. Und in dem Moment, wo man sucht, was sind denn, wo will ich denn eigentlich hin auf beiden Ebenen? Und dann kommt man zu dem Schluss, ich möchte, dass das Ganze so geregelt ist, dass danach Frieden herrscht. Dann muss ich mich plötzlich anders mit den Menschen in Beziehung setzen. Und da ist ein Beratungskonzept entstanden, das sozusagen beide Welten anschaut und damit andere Ergebnisse kommen. Dann dachte ich sei Erbschaftsberater und war eigentlich ganz glücklich damit und habe auch Geld verdient. Es zeigte sich, dass da auch andere Menschen gewesen sind, vornehmlich auch Unternehmer, die Probleme eben hatten, wo man sich dann unterhalten hat und begonnen hat zu arbeiten. Und das gleiche System, ob das nun ein Erbschafts- Problem ist oder ein unternehmerisches Problem oder irgendein anderes Problem, ist es eigentlich immer so, dass wenn irgendwas als chronisches Problem in unserem Leben steht, dann gibt es immer irgendwo eine Diskrepanz zwischen dem, was wir meinen zu wollen, also mit unserem Verstand, und dem, was unser Unterbewusstsein will. Wenn da eine Diskrepanz ist, dann können wir versuchen, was wir wollen. Dann können wir die teuersten Berater einstellen und machen und tun. Wenn nicht die beiden Ebenen in den Ausgleich kommen, dann funktioniert es halt nicht. Insofern bin ich heute im Wesentlichen, ich sag mal, Unternehmensberater. Immer mit dem Aspekt zu schauen, was ist das, was ich denn eigentlich will. Insofern bin ich eine Kombination aus Unternehmensberater und Seelsorger vielleicht. Oder Mensch, der den Menschen hilft, den Kontakt zu dem zu finden, was sie eigentlich in ihrem tiefen Inneren wollen. Das ist auch ein ganz spannender Effekt im Bereich der Erbschaftsberatung. Also es sind viele auch zu mir gekommen, die in der Erbengeneration waren, die gesagt haben, oh, mein Vater möchte jetzt mit uns über das Testament sprechen und irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt Ärger mit meinem Bruder. So beginnt es dann und am Schluss ist das, was es da zu erben gibt, eigentlich völlig unwichtig, sondern es geht darum, wie behindert das, was ich als emotionales Erbe von meinen Eltern bekommen habe, mich daran, wirklich das zu leben, der ich bin.
Ja, dazu müsste man aber auch wissen, wer ich bin.
Genau so ist es. Und das ist das, was halt in unserer Gesellschaft nicht unbedingt en vogue ist, sich darum zu kümmern. Also
es wirkt so, wie wenn es im Moment gerade etwas mehr wird, sich darum zu kümmern, aber... Ja. Aber bis jetzt hatte ich oder wir vielleicht eben das Gefühl, dass das eben nicht so eintritt, ne? Dass man sich um sich kümmert oder, genau. Oder wie du richtig sagst, dass es nicht so en vogue ist.
Genau, also die Lobby für die Selbstfindung ist nicht besonders groß. Ja. Mit der wahren Selbstfindung gibt es auch wenige, die jetzt wirklich selber groß Geld damit verdient haben. Ein Bereich meiner Arbeit ist unter anderem, also es gibt zwei Pole. Der eine Pol ist reiche Menschen, die das materielle Glück gefunden haben, denen aber der Zugang zu sich selber fehlt. Das ist eine unglaublich große Gruppe von Menschen. Also ganz viele, die beruflich erfolgreich sind, die Millionäre sind. Ich habe durch meine Zeit in der Bank sehr, sehr viele kennenlernen dürfen. Ganz viele haben den Bezug zu sich selber und dazu, sich selber zu spüren, verloren. Häufig habe ich es gesehen, dass es in den Historien, in den Geschichten von den reichen Menschen entweder Übergriffigkeiten gab, sei es, dass es einen Elternhaus gewesen ist, wo es Übergriffigkeiten gab, teilweise auch körperliche, auf jeden Fall mit einer hohen Wahrscheinlichkeit emotionale Kälte, also das Urvertrauen, dass das von warmem Herzen geliebt sein nicht da gewesen ist. Und die dann versucht haben, das irgendwie zu finden und irgendwann mal haben sie gesagt, jetzt reicht's mir, mir ist alles scheißegal, jetzt werde ich erfolgreich und dann ist alles gut. Also ganz oft gibt es einen Punkt, wo es Klack gemacht hat und dann ist diese Veränderung gekommen. Und dann ist natürlich die Ausrichtung, die meinen dann an ihrem Glück zu arbeiten und der Aufbau der Firma, der ist natürlich mal motiviert und treibt die Dinge voran. Und am Schluss sitzen sie dann da, haben ihre Millionen, haben ihren Porsche und haben auch Freunde, weil sie sich darum gekümmert haben, immer Leute einzuladen und Kontakte. Aber es waren oft dann halt Zweckbeziehungen und irgendwie fehlt der Bezug und das Unglück. Und spätestens dann, wenn es darum geht, mit den Kindern übers Erbe zu sprechen, dann wird es halt ziemlich haarig, weil da die Beziehung nicht passt und man meint, die Kinder müssten anders sein, als sie das vielleicht sind. Und die Kinder haben gelernt, dass sie die emotionale Nähe von ihren Eltern nicht gekriegt haben und sehen, dass die Eltern unglücklich sind als Mensch und sagen, das will ich auf keinen Fall. Und dann wollen sie das Geld mit der Energie des Vaters erst recht nicht übernehmen. Papa, das ist nicht toll, dass du mir das Geld gibst. Ich nehme es, obwohl es von dir kommt. Und was ich bemerke, ist, dass es immer mehr gibt von diesen Reichen, die merken, das ist nicht das und die danach suchen, in eine Veränderung zu kommen. Also die schlagen teilweise auch bei mir auf. Und in dem Moment, wo man, die sind oft sehr reflektiert, die wissen genau, was passiert ist. Die wollen es auch ändern, die kriegen es aber nicht hin. Sie haben sich ihr Leben lang darauf trainiert, sich selber nicht zu spüren, weil sie haben sich ja gepusht, um Erfolg zu haben. Das heißt, die emotionale Welt, die einfach andere Gesetze hat, da geht es darum, ja, zu spüren, ins Unsichere zu gehen, nachzuspüren, zu fühlen, nicht sofort ein Ergebnis zu erzielen, sondern Dinge offen zu haben, geschehen zu lassen. Das ist eine Welt, die ist unglaublich schwierig und schwierig zu sehen. Und viele Dinge sind, oft gibt es eine sehr schnelle Reaktion auf irgendwas, was passiert. Ein Unternehmer handelt instinktiv, da passiert was und der weiß, zack, sofort, das und das muss passieren. Und wenn er dann versucht, den Kontakt mit sich selber zu finden, passiert es natürlich auch, dass er zack zumacht und sagt, ah, jetzt habe ich die richtige Richtung gefunden, jetzt machen wir ein Projekt draus und zack, los geht's weiter. Und damit macht er das, was gerade aufkeimen will, wieder kaputt. Also, das ist die eine Seite. Und die andere Seite? Die andere Seite sind die, ich nenne es mal die Spirituellen, die Heiler. Oder die Künstler, die einen guten Kontakt zu sich haben, bei denen fließen Sachen durch. Heilenergie fließt durch, kreative Energie fließt durch. Die sind mit dem Inneren sehr, sehr gut verbunden und können die tollsten Sachen machen. Buchen ein Seminar nach dem anderen, um sich weiterzubilden, weil das ist das Geilste, was es überhaupt gibt, in diesem Heilungsmodus zu sein. Da passieren dann auch Wunder, dass, was weiß ich, sie treffen irgendjemand beim Einkaufen und die erzählt davon, dass sie irgendwie Probleme hat. Eine halbe Stunde später ist die, die da beim Einkaufen getroffen wurde, geheilt. Solche Geschichten gibt es ja und das passiert tatsächlich. Und die haben dann ganz oft das Problem, das, ich sag mal, in ein Geschäftskonzept umzumünzen. Also das funktioniert wunderbar, solange kein Geld involviert ist. Aber sobald es in die, den Gedanken geht, oh, man könnte damit ja auch Geld verdienen, macht was zu und es funktioniert gar nichts mehr. Dort ist dann die Welt der Seele, des Geschehenlassens, des Kreativen dominant. Und da ist dann, wenn es darum geht, was auf der materiellen Ebene zu machen und ich will einen Abschluss machen, dann muss ich materiell was abschließen. Wenn ich aber glaube, das fliegt mir einfach zu und ich muss nichts dafür machen, und ich die geistigen Gesetze anwende, also die, die in der spirituellen Welt sind, dann kommt halt die Materie nicht zu mir, weil ich im Zweifel gar nicht bemerke, dass ich unglaublich viel Heilung gemacht habe, dass es aber ein Stückchen eine Flucht davor war, mich mit den materiellen Dingen zu beschäftigen. In dem Moment, wo jemand, der auf der Seite ist, sich darauf einlässt, zu suchen, wie er die Dinge miteinander verbinden kann, dann passieren auch schöne Dinge. Dann öffnen sich plötzlich Dinge, weil er erkennt, dass er selber eigentlich bisher sich darum gekümmert hat, dass das Geld nicht in sein Leben fließt. Leben tue ich letztendlich von den Unternehmensberatungskunden, weil die haben Geld und können mich bezahlen, die Spirituellen meistens nicht. Also da kommt dann relativ wenig rum. Wobei ganz klar ist, selbst wenn einer kein Geld hat und ein Stückchen für die Beratung bezahlt, bringt dann Materie mit ein und dann hilft es, die Materie sozusagen in sein Leben zu ziehen. Also anfangs habe ich viele Beratungen verschenkt, das mache ich heute nicht mehr, weil dann eben dieser Effekt nicht da ist. In dem Moment, wo ich weiß, ich habe wenig Geld, aber ich investiere trotzdem da rein, dass mehr in mein Leben kommen kann, dann ist es wie ein Samen, der aufgehen kann. Deswegen muss auch bei den Spirituellen ein bisschen was da sein. Was aber passiert ist, also ich habe sehr intensiv mit einzelnen Personen gearbeitet und da sind ganz tolle Sachen passiert. Teilweise, was ich nie erwartet hätte, auch gesundheitliche Verbesserungen. Das ein Muster ist da, viele, mit denen ich gearbeitet habe, die haben zu Beginn der Arbeit psychische Probleme gehabt, Angstzustände, Existenzängste und ähnliche Geschichten. Das verschwindet dann irgendwann mal, weil natürlich die Menschen dann anders im Leben stehen. Und wenn das Geld besser fließt, dann ist auch ein größeres Vertrauen da, dass man keine Existenzängste mehr haben muss. Was sich aber zeigt, ist, dass die Arbeit, also die Dinge, die über dieses Konzept entstanden sind, das ist wunderbar und auch befriedigend, mit einzelnen Menschen zu helfen. Aber es war irgendwo so immer, die Stimme ist lauter geworden. Das sollten eigentlich mehr Menschen erfahren, wie diese Zusammenhänge sind. Weil da sind ja Mechanismen dahinter, die man erklären kann. Also wenn ich heute zu jemandem Kontakt finde und ich gucke auf dessen Website, dann habe ich schon ein ziemlich klares Muster, wie die Prozesse und die Systeme hinter ihm stehen, was er sein kann. Mein Kernprodukt ist die Schlüsselsuche. Wenn einer merkt, er hat ein Problem, was er nicht geknackt kriegt, aber es ärgert ihn maßlos, dann den Schlüssel zu suchen, wie er das Problem knacken kann. Und da guckt man eben von diesen beiden Ebenen auf die Dinge, bis man die Lösung gefunden hat. Das ist übrigens eigentlich die Kernerkenntnis, die recht simpel ist. In dem Moment, das, was rauskommt am Schluss, ist oft das, was davor von außen gesehen schon offensichtlich gewesen ist. Und wenn einer es für sich selber erkennt, dann kann es eine Veränderung der Welt sein. Und wenn es jemand einem sagt, dann lehnt man es instinktiv ab. Weil es ist ganz einfach so, wenn ich irgendwo einen wunden Punkt habe und ich erkenne ihn selbst, dann öffnet sich was. Und wenn mir jemand anders einen Finger reinhält und das ist nicht, dann funktioniert es nicht. Also das ist im Kern die Schlüsselsuche. Wobei die natürlich recht anstrengend ist, weil es da teilweise sehr, sehr, sehr tief dann in die Verklebung zwischen den beiden Welten reingeht. Und was dabei auch entsteht, ist, dass in dem Moment, wo man erkennt, dass man die Dinge ja auch anders sehen kann, verändern sich die Geschichten, die die Menschen sich selber über ihr Leben erzählen. In dem Moment, wo ich die Erkenntnis habe, also ich habe mir immer erzählt, meine Eltern sind so und so und so gewesen und deswegen bin ich jetzt so und so. In dem Moment, wo ich erkenne, dass es auch andere Optionen gegeben hätte und zwar nicht nur kognitiv erkenne, sondern emotional und erkenne, dass das mein Weg gewesen ist, verändert sich plötzlich die Beziehung. Natürlich sehr stark die Beziehung zu den Eltern, weil das ist das Prägende, je nachdem, wie wir aufgenommen werden, wenn wir frisch auf die Welt kommen, kriegen wir viel Urvertrauen mit oder nicht. Und damit entstehen Veränderungen. Und was in letzter Zeit immer stärker geworden ist, ist so der Gedanke, das müssten mehr Menschen wissen. Und da wurde ich viel gestupst, dass Klienten, Freunde, Bekannte, mit denen ich gesprochen habe, gesagt haben, Lorenz, ich höre dir so gerne zu, du müsstest Radiosprecher werden oder eigentlich müsstest du Pfarrer werden, dann wäre die Kirche voll, da würde ich gerne zuhören, dann würde ich sogar in die Kirche gehen. Also so Sachen sind oft gesagt worden. Das hat dann in mir gewirkt und irgendwo vor vielleicht einem Vierteljahr ist in mir der Entschluss irgendwie gefallen, der Groschen gefallen, ja, jetzt mache ich das. Ich habe zwischenzeitlich meine Website abgeschaltet. Mir ist bewusst geworden, dass in dem, was ich getan habe, das Money vorne stand, aber es mir eigentlich mehr um die Seele geht und dann in Folge um das Geld. Aber Soul and Money klingt irgendwie nicht so gut wie Money and Soul. Money and Soul hat irgendwie so einen schönen Fluss, aber Soul and Money irgendwie sträubt sich da was, keine Ahnung warum. So arbeite ich gerade dran, ja, eine Website zu bauen, die wird Lorenz Georg Schreier heißen, also das ist mein Name. Dort geht es im Kern darum, aufzuzeigen, wie man die Welten verbinden kann. Also Probleme anzuschauen und zu gucken, wie kann man die von diesen beiden Seiten betrachten, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Dann daran zu arbeiten, sein Leben an der Stelle, wo man das möchte, entsprechend zu verändern. Dann sollen auch Podcasts entstehen oder sind Podcasts im Entstehen. Die ersten Proben sind schon eingesprochen, aber da hat sich gezeigt, dass das eigentlich mehr Seminare geworden sind als denn Podcasts. Ich habe zum Beispiel einen Podcast eingesprochen, wie werde ich ein glücklicher Millionär? Die Menschen, die Millionär werden wollen, die wollen ja glücklich sein und sie glauben, sie sind glücklich, wenn sie mehr Vermögen haben, mehr Freiheit. Geld wird sehr stark mit Freiheit assoziiert. Das Dumme ist, dass sie ihre eigene Freiheit damit beschneiden, weil sie sich ja programmieren, nicht mehr sie selbst zu sein, sondern zu funktionieren, um Geld zu kriegen. Das heißt, wenn ich ein glücklicher Millionär werden will, darf ich das so nicht machen. Wenn ich sozusagen hingehe und sage, oh, ich programmiere mich jetzt auf Erfolg und da ist ein riesengroßes Arschloch, aber ich mache jetzt den Deal, obwohl ich den eigentlich nicht leiden kann, dann mache ich den Deal und dann empfiehlt er mich vielleicht sogar noch weiter. Dann arbeite ich mit immer mehr Leuten zusammen, die ich nicht leiden kann, die eigentlich genau das Gegenteil von dem sind, wie ich sein möchte. Und dann ende ich als unglücklicher Millionär. Also muss ich gucken, das Geschäft so aufzubauen, dass ich Menschen begegne, die mir selber entsprechen und die Geschäfte so gestalte, dass die emotionale Basis mit dem Klienten funktioniert und dass der das, was er kauft, auch tatsächlich will. Dann kann man daran arbeiten, ein glücklicher Millionär zu werden. Und wenn ich daran arbeite, dass ich etwas tue, was den Menschen wirklich was bringt, also was nicht nur irgendwie eine materielle Komponente hat, sondern auch eine Komponente, dass die vielleicht ein bisschen anders über sich nachdenken durch den Prozess des Zusammenseins und dann eine klügere Entscheidung treffen, dann kann das sein, dass die unglaublich beglückt sind und dann ist die Chance, dass sie mich weiterempfehlen, unglaublich viel größer. Also die Potenziale liegen da, die meisten Menschen haben aber nicht im Bewusstsein, dass es diese zwei Welten gibt. Und was im Verborgenen liegt, also in unserem Schatten oder im Unbewussten, das wollen wir immer nicht wahrnehmen. Deswegen rennen wir los.
Jetzt hätte ich eine Frage an dich. Warum glaubst du, haben wir gerade dich eingeladen, in unserem Podcast zu kommen?
Naja, also wenn ich das in den Kontext setze, wie kann die Zukunft verbessert sein? Wenn ich die jetzige Gesellschaft, in der wir leben, anschaue, dann ist die sehr, sehr stark durch das Geschäft geprägt, also durch das Suchen des Glücks in der Außenwelt. In dem Moment, wo ich ein Unternehmen führe und nur auf und glaube, dass durch mehr Geld ich glücklicher werde, mein Spüren, mich selber spüren und spüren, was gut und nicht gut ist, von der Gewissensseite her unterdrückt habe, in welchem Grad auch immer, dann ist der Kontakt, den ich zu meinen Mitarbeitern habe, sicherlich kein herzlicher, sondern ein funktionaler. Dann ist mein Umgang mit den Ressourcen eine hauptsächlich zahlenorientierte. Das heißt, den Mitarbeitern und den Kunden wird es nicht vom Herzen her gut gehen und der Umwelt wird es wahrscheinlich auch nicht gut gehen, weil ich dann die Ressourcen ausbeute. In dem Moment, wo so ein Unternehmer es schafft, den Zugang zu sich selbst zu finden, sich selbst wieder zu spüren, dann ist es unweigerlich, dass er die Art, wie er seine Firma führt, ändern muss. Es geht gar nicht anders, weil dann spürt er, was er den Leuten auf einer emotionalen Seite antut. Wenn ich Großkonzerne anschaue und ich sehe, wie viel Burnout-Kandidaten es gibt in Unternehmen, dann ist es ganz klar, derjenige, der den Burnout hat, der spürt sich nicht mehr. Derjenige, der in der Depression ist, und das ist eine Volkskrankheit, der spürt sich nicht. Depression ist das lateinische Wort de von premere drücken, also das heißt entweder niederdrücken oder man kann auch sagen, ich möchte aus dem Druck heraus. Also bin ich in einem System, wo es in mir etwas gibt, das mich unter Druck setzt, wenn ich glaube, dass das der einzige Job ist, den ich machen kann und den ich ausübe, dass ich dann verhungere und meine Familie mich steinigt, dann ist das ein Machtinstrument, das der Chef über mich hat. In dem Moment, wo es dem Chef gelingt, mehr zu sich zu kommen, sich mit sich selber in Kontakt zu sein, kann seine Firma sich verändern. In dem Moment, wo der Mitarbeiter das erkennt, hilft er, eine Firma zu verändern und den Kontakt mit den Menschen. Je mehr es den Menschen gelingt, sich selber zu spüren, mit sich selber verbunden zu sein, umso besser wird die Welt. Das ist letztendlich mein Ziel, den Menschen zu helfen, dass sie das erreichen. Ich kann sagen, oh, ich will die Welt verbessern und machen und tun und dann bin ich in der Außenwelt und fange nicht bei dem an, wofür ich da bin. Letztendlich ist mein Ziel oder das, was ich jetzt versuche, Angebote zu schaffen, dass Menschen einen Weg finden, mehr mit sich selbst in Kontakt zu kommen. Wenn ich mit mir selber in Kontakt bin, bin ich mit meinem Urkern, mit dem Universum, mit dem Göttlichen, wie auch immer man es nennen will, in Verbindung und gleichzeitig mit den Menschen verbunden.
Du, sag mal, wenn du mir einen Rat geben könntest, also in Bezug auf das, was wir gerade gesprochen haben, auf das, was du arbeitest, das, was du machst, was wäre das für ein Rat?
In dem Moment, wo du ein glückliches Leben führen möchtest, dann ist etwas, was ich beobachtet habe, dass derjenige, der danach sucht, was könnte mein Leben glücklicher machen, dabei die materielle und die emotional-seelische Seite anschaut, der wird den größten Erfolg haben. Wenn du dir ein Ziel setzen möchtest und sagst, oh, was weiß ich, bis zur Rente möchte ich das und das gemacht haben, und du sagst, oh, bis zur Rente möchte ich das und das in der Qualität gemacht haben, dass ich ganz bei mir bin, mit mir selber verbunden und mit den anderen Menschen verbunden, also im persönlichen Glück. Und ich möchte den Podcast so haben, dass, was weiß ich, 1 Million Menschen den hören oder wie viel auch immer. Dann entsteht eine Kopplung von beiden Zielen. Also man braucht das materielle Ziel, nach meiner Erfahrung, um messbar zu haben, man ist vorangekommen. Und wenn das verbunden ist mit dem emotional-persönlichen Ziel, sich selber zu spüren, in eine bestimmte Beziehung zu den anderen Menschen zu haben, wenn man sich auf die Weise Ziele setzt, ist das, wenn man es dann auch nachhält, nach meiner Erfahrung eine der größten Chancen, die da sind. Als zweiten Tipp für den Weg, in dem Moment, wo ich erkenne, ups, da komme ich an irgendeiner Stelle nicht weiter, dann liegt das Problem meistens im Unterbewussten. Da ist es dann gut zu schauen, sich zu reflektieren, was ist denn das, was ich nicht sehen will. Bei einem Ziel, wenn man sich ein Ziel setzt, ist es oft sinnvoll, die Dinge einfach umzudrehen und zu sagen, oh, ich habe gerade auf nichts mehr Bock, als das und das zu machen. Warum sollte ich es nicht tun? Dann findet man, wenn man intensiv sucht, die Dinge, die man verdrängt und die dann am Schluss dazu führen, dass das Ziel zwar vielleicht erreicht wird, aber das eigentliche Ziel, was drunter liegt, nicht.
Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage. Wir heißen ja nicht nur Zukunftsweberei, weil uns kein besserer Name eingefallen ist, sondern das hat ja ein bisschen einen Background. Und wie stellst du dir die Welt vor im Jahr 2050 und, wenn wir noch weiter gehen wollen, im Jahr 2100, so jetzt aus diesem Kontext heraus, aus deinem Leben, aus dem, was du gerade erzählt hast, wie schaut da die Welt aus?
Das ist eine lange Zeit hin. Ich glaube, dass es dann viel mehr Menschen gibt, die im Kontakt bei sich sind und dass die westliche Geschäftswelt sich wahrscheinlich zum großen Stück gewandelt hat, mehr in eine Geschäftswelt, die darauf aus ist, den Menschen zu helfen, sich persönlich zu entwickeln und daraus Geschäfte entstehen, die dann auf der materiellen Ebene auch sind. Einen Brunnenbau, um Geld damit zu verdienen, dann kriegt das Wasser vielleicht nicht derjenige, der es eigentlich braucht. Wenn ich aber sehe, da sind Menschen, die Wasser brauchen und wie kriege ich das hin, dass die das wirklich brauchen, sich das dann auch leisten können, dann entsteht eine andere Welt. Dann ist auch das Geschäft da, aber eine andere Motivation. Also Meine Hoffnung wäre, dass das Umzu, also vieles in unserer Geschäftswelt funktioniert, um Geld zu verdienen. Das heißt, das Geldverdienen ist zuerst da. Das Schauen, ich möchte mit mir im Kontakt sein, persönlich glücklich sein und daran arbeiten, dass es anderen Menschen auch so gibt. Und ich habe bestimmte Fähigkeiten oder Dinge, um den Menschen dabei zu helfen, dass sozusagen das Umzu sich umkehrt. Dass es kein um Geld zu verdienen ist, sondern ein um Menschen zu helfen auf ihrem Weg zu sich selber. Und dann folgen materielle Dinge. Und damit wird mehr Fülle in das persönliche Empfinden der Menschen kommen und auch mehr Fülle in die Welt, weil Geschäfte, die auf das emotional zwischenmenschlich Gute und im Rahmen der, sagen wir mal, geistigen Gesetze funktionieren, die tragen besser.
Also eine schöne Zukunftsvision. Würde ich
ja, ich wusste bisher nicht, dass ich eine habe.
Ja, das ist auch der Grund, warum wir ja irgendwie auch drauf gekommen sind, dass wenn man den Menschen diese Fragen einfach so stellt und sie nicht darauf vorbereitet, dass dann wirklich tolle Dinge entstehen können und tolle Antworten kommen. Unter anderem, ich wusste gar nicht, dass ich eine Zukunftsvision habe.
Ja, also in der Zukunftsvision, wenn die Menschen, die jetzt auf das Materielle ausgerichtet sind, sich mit den Spirituellen zusammentun, die Probleme, die derzeit unter Druck setzt, lösen, dann ist viel weniger Stress da und viel mehr Gesundheit. Also das Gesundheitssystem muss sich auch ändern. Wenn ich mich selber unter Druck setze, weil ich Erfolg haben will oder weil ich glaube, Geld verdienen zu müssen, dann mache ich mich selber krank. Dann übersäue ich, dann ist das nicht gut. Also es wird mehr Gesundheit von innen kommen. Also ich glaube, dass das die Welt künftig mehr vom inneren Glück gespeist ist, als denn von der Vermutung, dass das Glück im Äußeren liegt.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich mal sagen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du unserer Einladung gefolgt bist, dass du dir die Zeit genommen hast.
Es war mir eine große Freude.